Wo siehst du dich in 33 Jahren?
Ich sehe mich da, wo ich jetzt auch schon bin, in einem Café, Zeitung lesend, Kaffee trinkend, die Leute beobachtend.
Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Soll-Zustand in unserer Gesellschaft reden.
Mein Gast heute ist Micky Beisenherz. Micky wurde in Recklinghausen geboren und lebt in Hamburg. Er ist Journalist, Buchautor, Moderator, Kolumnist und Podcaster. Er gehört zu den gefragtesten TV-Autoren in Deutschland und moderiert mehrere Talkshows. Seine Themen bewegen sich irgendwo zwischen Fußballpolitik und allem anderen. Mit Micky möchte ich heute einen Rückblick auf 2020 werfen, darüber sprechen, wie wir es in Erinnerung behalten werden, was für ihn eigentlich wichtig geworden ist und was er sich nach so einem Jahr von der Zukunft verspricht. Außerdem möchte ich ihn endlich fragen, was Apokalypse eigentlich mit Filterkaffee zu tun hat. So, ich freue mich heute sehr darüber, dass Micky bei mir zu Gast ist. Micky und ich, wir kennen uns nicht persönlich, aber wir haben mehrere Gemeinsamkeiten. Wir schreiben beide für den Stern und teilen beide eine Leidenschaft für das Ruhrgebiet und alte Autos. Und wir lieben beide unsere Omas sehr. Oder Micky würde sagen, die Oma.
Oma, definitiv ja. Oma mit Doppel-M. Das ist auch immer etwas, das bewahre ich mir in Texten, die, ein Hauch literarischer sein sollen. Das hatte ich letztens irgendwann, als ich mal einen Text für die Süddeutsche schreiben durfte. Und hatte ich dann wirklich ganz kurz gezuckt, schreibe ich jetzt Oma, weil ich da irgendwie für das Hochliteratentum tätig bin. Und das käme mir aber wie Verrat vor. Also habe ich gesagt, natürlich schreibe ich Oma, wie sich das gehört. Da müssen die Leute, also da habe ich mir dann ja mehr oder weniger so grammatikalisch die Joggingbuchse angezogen. Aber das so viel Ehrlichkeit muss man ja erwarten dürfen.
Aber du bist bei deiner Oma geblieben, ja. Und also all diese Gemeinsamkeiten machen uns natürlich zu hochsympathischen Menschen.
Natürlich.
Und deshalb freue ich mich total, dass du heute da bist und mit mir auf das Jahr 2020 zurückblickst. Und weil dieser Podcast heißt Sollzustand, wir kümmern uns nicht nur um den Ist-Zustand, sondern auch um die Zukunft. Also wir versuchen auch einen Ausblick darauf zu geben, ja, was 2021 passieren könnte. Ja, ist ohne zu viel vorwegzunehmen. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Ja.
Ich hatte mich die Tage mit dem wunderbaren Frank Goßen unterhalten. Ich hatte mit ihm ein Gespräch geführt. Übrigens hatte ich in dem Gespräch mit ihm, ging es um Bücher für die Weihnachtszeit, aber auch fürs nächste Jahr. Da hatte ich unter anderem dein Buch, dein wunderbares Buch Dad, vorgestellt, empfohlen. Er sagte seinerseits, dass er das Buch auch gelesen hatte und es auch ganz toll findet. Also liebe Grüße an dieser Stelle.
Dankeschön. Ich mag ja Frank Goßen auch so sehr. Ich war auch einmal bei ihm in Frank Goßens neue Bücher. Ja, wer ihn nicht kennt, ist natürlich, also man muss Frank Goßen natürlich kennen, das ist eine Ruhrgebiet,
das ist klar. Ja.
Ich finde, über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus eine Instanz.
Absolut, Liegen lernen, das Buch ja unter anderem auch verfilmt worden, super Typ. Was ich sagen wollte, am Ende dieses Gespräches fragte er mich, wie denn das Jahr 2021 aussieht. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, naja, also wenn ich jetzt eine Aussage über 2021 treffen würde, dann hätte ich aus dem Jahr 2020 nichts gelernt. Denn ja. Das hat uns ja nun wirklich dieses, also du kannst, also dass man überhaupt nichts voraussagen kann, das hat man in diesem Jahr nun wirklich sehr deutlich zu spüren bekommen. Das ist ja das Jahr, in dem man sich dabei erwischt, dass man Dinge, die man vor zwei Wochen noch für absolut unmöglich und ausgeschlossen gehalten hat, dass man zwei Wochen später über exakt dieselben Dinge schon sagt, ja, selbstverständlich ist das so, das muss ja auch so sein. Das fand ich wirklich interessant bei mir, also auch bei so Themen wie Lockdown oder so, wenn man da noch im Oktober sagt, ja, die werden ja keinen zweiten Lockdown machen, wie wird denn, natürlich wird das nicht passieren. Zwei Wochen später, ja, der muss sofort kommen, das ist doch wohl völlig klar, dass sie da noch warten. Und das finde ich schon interessant, was da auch in einem selber so vorgeht.
Findest du nicht, wenn man so zurückdenkt an den Anfang von 2020, dass man im Nachhinein, genau wie du schon eben angesprochen hast, so denkt, boah, war ich eigentlich brutal blöde. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass auch es gab ja schon die ganze Zeit Meldungen mit Corona und China, aber man hat trotzdem immer noch das Gefühl gehabt, ja, aber das betrifft mich halt nicht.
Also, ja, das ist ja ein ganz typisches Verhalten. Also erstmal was Corona und China angeht. Erstmal kam mir Corona gar nicht so neu vor, weil der Begriff Coronavirus war ja gar nicht so wahnsinnig frisch. Das gab es ja immer schon mal irgendwie. Aber natürlich dann eher so in China. Und dann die Bilder von Chinesen mit Mundschutz, auch nicht ungewöhnlich. Also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten sie immer ein bisschen belächelt, wenn sie mit Mundschutz irgendwo durch irgendwelche Fußgängerzonen gelaufen sind. Egal, ob es jetzt hiesige Fußgängerzonen sind oder irgendwelche heimischen, dachte man, ja, der Chinese. Er ist da drauf. Ja, und dann plötzlich ist es, wie es immer ist, wenn dir die Scheiße selber auf die Fußmatte schwappt, dann wirst du halt aktiv und denkst, ja, da muss jetzt mal langsam was passieren. Das erleben wir ja bei allen großen Problematiken und Aufgabenstellungen. Da geht es ja nicht nur um Corona, das hast du ja beim Thema Flüchtlinge beispielsweise auch. Also erst 2015, als sie bei uns quasi, als sie an die Tür geklingelt haben, da hat man gesagt, ja, da müssen wir jetzt auch mal, da müssen jetzt mal alle Länder auch mal gemeinsam was tun, wo man vorher bei den Italienern gesagt hat, ja, tut mir leid, aber hier, das ist ja jetzt auch euer Problem. Und bei Corona ist es dann halt auch so gewesen. Natürlich hat es uns nicht interessiert. Ich hatte das gemerkt, das ging bei mir in verschiedenen Abstufungen. Am Anfang lieste China, da ist mehr als ein Schulterzucken nicht drin. Dann hörst du schon so der erste Fall in Europa und du denkst, okay. Dann hörst du, in Deutschland ist ein Fall und dann merkst du schon, oh, das scheint doch was anderes zu sein. Und dann hieß es, Bundesliga abgesagt. Scheiße, das ist ein Riesenproblem. Um Gottes Willen, die Bundesliga ist abgesagt. Das gibt's auch gar nicht.
Fußballfan in dir so, nein.
Ja, ich habe Ich habe richtig gemerkt, dass es ernst ist, als ich plötzlich hörte, dass das Stadtfest in meiner Heimatstadt Castrop-Rauxel abgesagt ist. Das hat mich ehrlicherweise härter getroffen als die Absage der EM.
Okay. Ja, und ich habe auch gelesen, in deiner Stern-Weihnachtskolumne schreibst du, das erste Mal seit 43 Jahren, also seitdem du auf der Welt bist, feierst du Weihnachten nicht eben in Castrop-Rauxel. Das stimmt, oder?
Das war zumindest eine Option. Oder es ist so, dass das in Erwägung gezogen wurde, weil wir die letzten 43 Jahre halt, war das immer toll, dass man sagt, ja Mensch, toll, 4 Generationen unter einem Dach mit Oma und den Eltern und Bruder, Schwägerin, Kinder, wunderbar. Da hat ja nie jemand, da haben ja alle gesagt, das ist die Wunschvorstellung, ist ja toll. Jetzt in diesem Jahr bist du so eine Art Superspreading-Event und bist irgendwie kurz vor Clankriminalität. Und bei uns ist jetzt so, wir haben das so gemacht, wir isolieren uns alle jetzt entsprechend. Und wir haben uns wie einige unter der Hand Schnelltests organisiert. So, das ist ja nicht frei verkäuflich.
Unter der Hand.
Ja, es ist so jeder.
Der Schwarzmarkt-Schnelltest. Ja,
wirklich.
Das ist auch ganz so ein Phänomen. Ne?
Schnelltest statt Polenböller. Ja. So in diesem Jahr.
Also hast du Schnelltests? Hast du Schnelltests?
Ja, wirklich. Ja, das ist jetzt ja so ein Thema. Und jeder kennt ja irgendeinen Apotheker, der sowas organisieren kann. Und dann sowohl von Familienseiten als auch von meiner persönlichen Seite aus gibt es dann irgendwie ein ordentliches Päckchen Schnelltest, dass man sich da mal einmal durchtestet oder testen lässt. Sollte besser jemand anders machen bei einem selber, weil sich da so ein Spatel da irgendwie quer durch den Kopf zu rammen. Da gibt es dann natürliche Sperren, wenn man selber macht. Aber da kann man dann schon mal ein gewisses Maß an Sicherheit erlangen und sagen, okay, denn das ist ja auch eine Wahrheit, dass viele ältere Menschen, nicht nur meine Oma, aber die mal als Beispiel zu nehmen, wenn man ihr jetzt sagen würde, sie ist 95, Oma, du musst dieses Jahr alleine feiern, weil wir wollen ja auch dich ein bisschen schützen, dann würde sie von sich aus sagen, sie würde das nicht nur, sondern sie wird das sagen, sagt, ihr tickt wohl nicht richtig, ey, das ist vielleicht mein letztes Weihnachten, ihr seid wohl doof, das machen wir natürlich schön zusammen. Und das geht natürlich, also im Bestfalle macht man ja beides. Man schützt ältere Menschen und man ist bei ihnen. Aber viele ältere Leute würden natürlich auch, wenn vor die Wahl gestellt, sich immer für die Zuwendung entscheiden und ein gewisses Maß an persönlicher Sicherheit aufgeben. So soll natürlich nicht heißen, dass man die älteren Leute nicht schützen soll. Aber der Schutz alleine ist natürlich auch nicht der alleingültige Wert, sondern gerade ältere Menschen leiden viel mehr unter der Einsamkeit als unter der Perspektive, zu den 8 Baustellen, die sie eh im Körper haben, noch die 9. Baustelle Corona zu haben, die sie dann im Zweifel erledigt.
Das ist natürlich eine total schwierige Abwägungssache gerade. Das heißt, du bist im Ruhrgebiet dann trotzdem noch am Weihnachten. Das ist ja immerhin schön fürs Ruhrgebiet und für dich und halt klar
mit dem gesamte Ruhrgebiet ist das schön, dass ich da bin.
Gesamte Ruhrgebiet, ich weiß es nicht. Aber was ich mich gefragt habe, Niki, als ich das Intro eingesprochen habe, ist mir auch aufgefallen, so du hast ja echt super viele Jobs, so zumindest kommt das Außenstehenden immer so vor. Kommt das Weihnachten noch vor, dass so jemand sagt, ja, was macht der Niki eigentlich?
Oder? Ach so, was ich beruflich mache. Ja, dafür habe ich mich dann wirklich so aufgedrängt, dass das jetzt auch wirklich niemandem mehr verborgen geblieben ist. Also irgendein Teilbereich dessen, was ich mache, hat so ziemlich jeder mitbekommen. Lustig ist auch Oma, die mich, also fragt sie auch heute noch, aber eher mit einem Augenzwinkern, dass sie sagt, Junge, hast du denn noch Arbeit? So, weil sie natürlich, weil sie natürlich weiß, ich bin Freiberufler und das ist ja so eine ganz klassische, hast du denn noch Arbeit? Jetzt sieht sie ja relativ regelmäßig, dass ich da noch irgendwas mache oder hört irgendwas oder liest irgendwas, dann bekommt sie schon mit, okay, da scheint wohl irgendwer den noch für irgendwas zu engagieren, das ist ja schon mal ganz gut. Aber tatsächlich ist mein Umfeld, auch also das engste familiäre Umfeld, ziemlich gut informiert über das, was ich mache. Das heißt auch die eigenen Eltern oder so. Das kennt man ja von anderen, die dann sagen, ja, mein Vater sagt bis heute, hättest du doch dein Ingenieurstudium zu Ende gemacht. Sowas ist mir nie begegnet. Aber ich glaube, die haben einfach auch schon im frühesten Kindesalter schon aufgegeben, was eine seriöse Berufswahl angeht und haben sich einfach nur gefreut, dass ich dauerhaft irgendwie beschäftigt war.
Aber ist das bei dir auch so, dass deine Familienmitglieder immer das rauspicken, was natürlich sie so am imposantesten finden? Also wahrscheinlich die dann Fußballfans sind, sagen dann hier, der moderiert hier da und dann weiß ich nicht, deine Oma sagt Kölner Treff oder also wie ist das so selektiv?
Ja, die picken sich natürlich, ja klar, die picken sich natürlich gemäß der eigenen Interessen dann etwas raus. Es wird in der Regel ergebnisoffen gefragt. So, wo warst du denn wieder jetzt? So, was hast du denn wieder gemacht? Wo warst du denn überall? Aha. Und wie ist der so oder wie ist die so? Das ist ja so die klassische Frage. Ne? Wenn du jetzt irgendwie beim Kölner Treff dich mit Alice Schwarzer unterhältst, dann wollen sie natürlich wissen, wie ist sie denn so? Oder sehen es natürlich auch in der Sendung und sagen entweder, ach, die war ja prima oder auch, das war vielleicht ein Arschloch und wollen dann wissen, ob es auch stimmt. Und meistens stimmt es dann ja auch. Oder Gottschalk, ich hatte jetzt irgendwie letztens das große Vergnügen, Thomas Gottschalk kennenzulernen. Was für Menschen meiner Generation ist das ja wirklich noch eine kleine Welt. Das ist ja kurz vor Papstaudienz. Mhm. Und das war super. Also da denke ich dann manchmal selber auch verrückt, was man alles so beruflich macht, dass man plötzlich da mit Gottschalk in so einer Sendung sitzt. Für mich ist das schön. Gibt es natürlich 20 Jahre jüngere Menschen, die sagen, ja, was ist das für ein Opa? Was macht der? Was hat er gemacht?
Naja, also ich meine, du machst ja auch noch 5000 Podcasts und so. Du bist ja nicht nur in der alten Welt verankert. Du bist ja quasi überall unterwegs, was ja auch sehr imposant ist. Und daran würde sich auch meine nächste Frage anschließen, die quasi eingereicht wurde für diesen Podcast.
Okay.
Allerdings auf von meinem eigenen Freund.
Ja.
Das ist quasi eine Hörerfrage. Und zwar hat er gesagt, also er hätte dich letztes Jahr im Freibad gesehen.
Ja.
Und er möchte hier nicht ohne Neid zugeben, dass du echt einen krassen Buddy hast. Und er möchte wissen, wie du neben diesen ganzen Projekten das geschafft hast.
Also erstmal liebe Grüße, vielen Dank, das freut mich sehr. Das ist in meiner Welt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist das natürlich wichtiger als der Grimme-Preis, dass man einfach in der Badehose gut aussieht.
Ja.
Ich glaube, das macht die Kontinuierlichkeit. Also wenn man das halt einfach seit Anfang der 90er durchgängig macht, dann bleibt auch ein bisschen was hängen oder in dem Fall vielleicht auch nicht hängen. Und ich baue mir da immer so kleine Inseln ein. Also so eine Stunde Sport ist immer irgendwie drin. Aber klar, zu einem Zeitpunkt, wo der eine oder andere sagt, so, ich bleibe jetzt auf der Couch liegen, sage ich dann, komm, jetzt eine Stunde laufen gehen oder eine Stunde trainieren oder so, das muss schon drin sein. Es ist aber auch fürs Wohlbefinden und fürs Körpergefühl nicht schlecht. Denn was ich mache, ist ja doch auch in erster Linie sitzende Tätigkeit. Und da ist nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen bewegt. Bisschen was fehlt mir auch. Fußball spielen würde ich jetzt gerne dürfen.
Ja, das geht natürlich auch alles nicht. Ne? Also Nein. Du bist wirklich auch jemand, der dann darunter leidet, dass die Fitnessstudios zu sind. Muss man sich das so vorstellen?
Leiden ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Wenn ich auf einer Checkliste so drei Wünsche frei hätte, würde ich, glaube ich, wirklich ankreuzen. Fußball spielen und Fitnessstudio hätte ich gerne wieder. Ansonsten fehlt mir nicht allzu viel. Irgendeine kulturelle Veranstaltung wäre auch ganz schön. Oder vielleicht Restaurants, weil ein Freund von mir oder mehrere Freunde betreiben Gastronomien. Für die würde ich mir das wünschen. Ich habe mir bei Lockdown Nummer 1, um es mal so zu nennen, habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen für ein unfassbares Geld gebrauchte Hanteln besorgt. und habe noch so ein Expander-ähnliches Teil, das ich schon immer in Australien dabei hatte. Und damit halte ich mich ganz gut über Wasser. Ich habe auch so eine komische Sitzbank mit so einem Papageienbezug. Den habe ich mir irgendwann mal in Berlin gekauft. Ist eigentlich wirklich ein dekoratives Element. Ist so eine Sitzbank, so eine kleine. Da passen so anderthalb Hintern drauf. Und die benutze ich jetzt schon seit Wochen, ja Monaten, muss man jetzt fast sagen, schon als Flachbank. Und das funktioniert. Also ich bin im Kinderzimmer meiner Tochter und ich nenne es ja liebevoll das Pippa-Gym.
Okay.
Und bin dann in Pippas Zimmer und trainiere dann hier. Und das geht.
Also wegen, was ist das, Pippa Wutz oder nee, Pippa, ich bin da noch nicht so drin.
Nee, Pippa, also sie heißt Philippa und...
Ach so, sie heißt Philippa. Okay,
sie heißt, genau.
Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt der Witz auch bei mir angekommen. Ja, oder gut, jetzt die Redewendung. Ich dachte, das ist irgend so eine neue Kindersendung oder so. Oder so wie Prinzessin Lillifee oder so. Jetzt habe ich es verstanden.
Da bist du ja gar nicht so weit entfernt gewesen. Also Pippa Wutz ist ja phonetisch wirklich sehr nah dran. Das muss man ja, schon fairerweise sagen.
Ja, stimmt. Aber es heißt nicht Pippa Wutz. Da kriegt man Ärger, wenn man das falsch sagt. Okay, das heißt, du bist mobil ausgestattet. Und das heißt, du unterschreibst seit vielen Jahren die Gags für das Dschungelcamp. Und deswegen... Du hast wirklich diese Handelbank dann auch mitgenommen nach Australien?
Nein, das habe ich nicht gemacht in Australien, das nicht. Nur diesen komischen Expander, den habe ich mitgenommen.
Ach so.
Die haben in Australien in dem Hotel, wo wir sind nicht in diesem Versace Hotel, sondern in so einem Family Resort, da haben die seit Jahren so einen rumpeligen Fitnessraum mit einem Zugturm und da habe ich dann auch immer in dem Monat, in dem wir dort sind, auch immer alles rausgeholt, was geht an Übungen. Ja, irgendwie kann ich mich da schon über Wasser halten, aber wenn jetzt gar nichts geht, dann falle ich auch nicht direkt in mir zusammen. Also ich hatte vor, wie lange das her ist, vor 18 Jahren mal einen operierten Bandscheibenvorfall. Und der zwang mich auch dazu, mehrere Wochen zu pausieren. Und das lehrte mich, dass man auch, wenn man längere Pausen mal hat, nicht sofort wie so ein Sack Schrauben in sich zusammenfällt.
Okay, Micky, ich muss unbedingt wissen, ich bin bekennender Trash-TV-Gucker. Ich gucke alles von oben, alles durch, kenne alles. Ja, und natürlich gucke ich auch Dschungelcamp.
Ja.
Und ich muss mir jetzt schon ein bisschen Sorgen machen auch. Also wann kannst du jetzt wieder nach Australien?
Also ich wünsche mir, dass ich 2022 wieder nach Australien kann. Denn 2021 wird das nix. Ich muss sagen, ich glaube spätestens, denn es wird ja eine unter dem Dach... Dschungelcamp wird es ja eine Sendung im nächsten Jahr im Januar geben. Die wird aber doch deutlich anders aussehen als das, was man gewohnt ist. Es wird eher so eine Art, also ich kenne die Details noch nicht, aber es wird so eine Mischung aus Best-of der letzten 14 Staffeln und Anwärterschaft für eine Wildcard für 2022. Wenn ich irgendwann Mitte Januar morgens in Köln wach werde, dann wird mir dieses, ich liebe wirklich, das ist mit das Schönste im Laufe eines gesamten Jahres, wenn ich Anfang des Jahres in Australien bin und bevor es dann so richtig losgeht, hat man noch so ein paar Tage zur freien Verfügung. Aber wenn ich dann so morgens um sechs wach werde in Australien, ich habe so die Türen auf nach draußen hin und dann höre ich diese tropischen Vögel, die morgens sich schon melden, da denkst du so, ach geil, das war in den letzten Jahren immer das Geilste, wenn du auf dem Balkon stehst und sagst so Happy New Year und nächstes Jahr wird alles anders. Dann hatte ich, das hat übrigens im letzten Jahr sehr, sehr gestimmt, dann hatte ich im Januar immer das Gefühl, ja, das ist auch schon anders, weil du bist sofort in einer anderen Klimazone. Der Flieger ging in diesem Jahr am 1.1. direkt, also direkt Neujahr rüber nach Australien. Das heißt, spätestens am 3.1., wenn du da bist, dann bist du in einer anderen Welt und dann ist das neue Jahr auch schon mal anders, als das andere Jahr zu Ende gegangen ist. Und das ist natürlich, du bist ja selber sehr reisebegeistert, das ist natürlich fantastisch. Jetzt im Januar dann in Köln wach zu werden, ist... Ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, ist nicht genau wie Australien.
Ja, ich habe die Bilder gesehen von den Studios. Also ich finde schon, Deutschland hat schöne Ecken, aber das gehört jetzt nicht zu den umwerfendsten Dingen, die ich je gesehen habe.
Zweifelsohne
also,
richtig. Ja, das
stimmt. Ich war auch schon mal in Australien, ist auf jeden Fall, also nicht natürlich nicht da, wo ihr aufnehmt, aber stell mir auf jeden Fall besser vor, ja. Und was ich mich gefragt habe, gibt es bei dir, du guckst doch dann auch Trash-TV-mäßig alles, oder?
Nee, gar nicht, tatsächlich.
Nein?
Nein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das meiste davon interessiert mich auch überhaupt nicht.
Nein?
Nee, wirklich gar nicht. Also ich habe mich reintricken lassen von Thomas Schmidt ins Sommerhaus der Stars, weil er mir eine WhatsApp schickte und sagte, du musst das gucken. Das ist wie zum goldenen Handschuh. Das ist, man hat keinen Spaß, aber man kann auch nicht aufhören, dahin zu gucken. Er sollte Recht behalten. Ansonsten gucke ich das gar nicht. Ich habe gestern irgendwie oder vorgestern, ich weiß gar nicht genau, beim Durchseppen sah ich kurz diese Couple Challenge oder wie auch immer das heißt, haben sie da offensichtlich eine tolle Gegend, wo sie es gedreht haben. Da sind dann irgendwelche Holzhütten und wie in so einer Art Ficky-Ficky-Variante vom Ferienlager treffen die sich da irgendwie. Und es tut mir wirklich leid, aber ich sehe die ganze, natürlich auch dadurch, dass ich die Endprodukte solcher Sendungen dann im Dschungel ja irgendwann noch sitzen hatte, habe ich das Gefühl, ich gucke auf diese geile denke, es sind immer dieselben Typen, es sind immer dieselben Weiber, es ist immer dasselbe Geschrei, es sind immer dieselben Tattoos, es ist immer dasselbe Rumgeklöte mit den Typen da. Und ich denke so, ich kann diese ganzen Fressen wirklich nicht mehr sehen. Ich finde es unfassbar öde, diese ganzen Sendungen und diese Konflikte, die ganze Konfro, die da immer entsteht, wovon diese Sendungen ja wirklich leben, wenn sie gut sind, ist, dass es so einen gewissen kulturellen Clash gibt. Wie, das ist ja zum Beispiel, der Dschungel hat seine stärksten Momente immer dann, wenn da Menschen aufeinandertreffen, die entweder, mal ganz versimplifiziert, wenn die aufeinandertreffen, für die der Dschungel ein Abstieg ist und die, für die der Dschungel ein Aufstieg ist. Und die sich an einem gewissen Punkt ihrer Karriere treffen und sich dann gegenseitig kritisch beäugen und bespiegeln. Dann ist es spannend. Aber bei diesen ganzen anderen Formaten sind die ja alle aus einer Suppe. Die könnten ja theoretisch auch alle im selben Handyladen stehen oder irgendwo auf den Kölner Ring im selben Club feiern gehen. Da tut sich ja nichts. Aus einem Stanzwerk.
Das stimmt. Mir ist auch aufgefallen, dass sie ziemlich oft aus dem Ruhrgebiet kommen. Also bei Ex on the Beat kam gefühlt jeder aus Essen. Also da haben die mal gesagt, ja, den kenne ich schon aus dem Arabas oder aus Essen. Ja. Ja, den kenne ich. Da habe ich gesagt, ja, also die casten ja.
Stimmt es ja sogar, was ich gesagt habe. Dann kommt es ja noch mehr. Das stimmt,
was du sagst. Ja. Das stimmt. Aber tatsächlich muss ich zum Beispiel sagen, ich habe eine hohe Hemmschwelle, aber wo ich dieses Jahr ausgeschaltet habe, ist tatsächlich im Sommerhaus der Stars, weil das war mir zu negativ. So, ja, das war mir zu. Ja. Da habe ich so gedacht,
es war richtig räudiges Fernsehen. Ja, es war richtig räudiges Fernsehen und hat auch, das kann man auch ganz klar sagen, die Messlatte nochmal ganz tief nach unten gelegt. Und das darf auch für Reality oder Trash-TV nicht die Maßgabe sein, wie man künftig verfahren will. Denn da müssen die sich ja demnächst als allererstes erstmal einen Kuli ins Auge rammen, damit du überhaupt noch das toppen kannst, was du da vorher gesehen hast. Also der muss ja schon, der Willkommensdrink muss ja schon ein Zombie sein und ab da geht's nochmal bergab. Und das finde ich, das kann's nicht sein. Das macht's ja auch künftig immer schwieriger, Produktionen dieser Art irgendwie noch so zu gestalten, dass es für den Zuschauer unterhaltsam ist.
Auf jeden Fall, sonst ist man ja schon irgendwann bei Game of Thrones oder ich weiß nicht, also wie soll man das? Ist dann so, dass Dschungelcamp eins der größten, also oder wenn man sich so verfolgt auf Social Media, dann hat man den Eindruck, dass du eigentlich trotz Corona total viel Projekte gemacht hast und total viel unterwegs warst. Und natürlich haben auch gerade beim Fernsehen viele Dinge unter Sicherheitsauflagen stattgefunden. Sieht das nur von außen so aus oder wurde bei dir viel abgesagt oder warst du eigentlich trotzdem ziemlich viel, also natürlich dann innerhalb Deutschlands unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen?
Beides stimmt. Also es wurde viel abgesagt. Bei mir wurden die Lücken, die sich auftaten, dann durch andere Dinge gefüllt. Also beispielsweise, also ich habe ja noch eine kleine Tour, die ich mache oder die ich gemacht hätte in diesem Jahr. Die ist natürlich komplett abgesagt worden. Erst wurde sie im Februar abgesagt, dann wurde sie verschoben auf den Herbst, dann wurde sie wieder abgesagt. Wenig überraschend, muss man ehrlicherweise sagen. Klar. Das hätte ich in diesem Jahr gerne gemacht. Man muss allerdings auch sagen, dass ich so vielfältig tätig bin und mich den Leuten ja schon so vielfältig aufdränge. Es ist ja jetzt nicht, war nicht die einzige Chance, irgendwas von mir mitzubekommen, wenn man sich Karten für meine Tour holt. Und das andere, zum Beispiel die EM, also ich hätte für die ARD die EM mitmoderiert, wie ich das vor zwei Jahren für die WM auch gemacht habe. Klar, das ist natürlich dann auch nochmal ein großes Ding, was dann halt einfach wegbricht. Und das sind so zwei Dinge, woran ich halt gemerkt habe, das haut ja ganz schön rein. Aber ich bin, also wie gesagt, wenn jeder meine Corona-Krise gehabt hätte, dann hätte niemand mit einem Pappschild auf die Straße gehen müssen. Das ist schon alles okay. Und ich habe dann.
Also du bist da sehr privilegiert eigentlich durchgekommen.
Ja, total privilegiert. Ja, voll und ganz. Das, was ich mache, war nur teilweise von Corona betroffen. Wir haben ja zum Beispiel die ganzen Fernsehsendungen, haben wir ja ohne Publikum machen können und vor allen Dingen auch dürfen.
Mhm.
Und bei Talkshows zum Beispiel kann ich auch noch nicht mal sagen, dass das Publikum großartig gefehlt hätte. Ist zwar nett, wenn man solche Sachen mit Publikum macht, weil direkte Publikumsreaktionen sind auch immer schön, auch für den Moderator einer solchen Sendung. Aber ich habe festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass Talkshows und die Atmosphäre in einer Talkshow ohne Saalpublikum fast besser ist, weil die einzelnen Leute sich viel intensiver zuhören.
Okay, man ist wahrscheinlich konzentrierter. So.
Ja.
Ja. Aber man kriegt natürlich auch nicht direkt mit, wenn alle so und
das
der
stimmt.
Applaus so laut und so.
Das stimmt. Aber das merkst du ja, das merkst du ja bei politischen Talkshows zum Beispiel, dass das, was gesagt wird, nicht mehr ganz so auf den Effekt und kurzfristigen Applaus abzielt, gerade bei politischen Talkshows, wie das früher der Fall gewesen ist.
Mhm. Ja, das finde ich interessant, was du erzählst. Ich habe auch den Eindruck, dass man mit unserem Beruf natürlich einfach wirklich noch sehr gut durch die Krise kommt. Aber jeder von uns hat Freunde, die Gastronomen sind. Oder ich habe auch Freunde, die sind Clubbetreiber. Und das ist natürlich scheiße hoch 10. So,
ja.
Ne? Und die stehen da vor wirklich richtig existenziellen Problemen. Und das hast du auch auf jeden Fall dann in deinem Umfeld, so Leute.
Du, im direkten Umfeld. Also dieser Satz Solidarität und Krise und was macht das mit der Gesellschaft, ist bis zum gewissen Grad natürlich totaler Quatsch. Weil es gibt in diesem Zusammenhang kein Wir. Also von einer Hausnummer zur nächsten sind schon dramatische Unterschiede. In dem einen Haus sagen die alle, Mensch, ich konnte meinen Keller aufräumen, ich habe 42 Bücher gelesen, alles wunderbar. Eine Hausnummer weiter guckt die Frau, dass sie noch mit zwei Kindern Platz im Frauenhaus bekommt, weil es einfach dramatisch ist. Das ist auf so wenigen Quadratmetern sind die Unterschiede so extrem. Und bei uns im Haushalt sehe ich es ja schon. Ich fliege einigermaßen safe durch die Krise durch. Im selben Haus, also quasi eine Couch weiter, ist meine Frau, die ist Lufthansa-Flugbegleiterin.
Mhm.
So,
ja.
Die nicht weiß, ob sie ihren Job behält.
Ja, klar.
Und da geht es ja nicht nur um den reinen Broterwerb, sondern auch um eine Lebensphilosophie. Das ist etwas, was ihr wahnsinnig Freude bereitet. Das ist ihr Lebensinhalt. Und der ist jetzt momentan natürlich sowieso eingefroren, aber halt
klar.
Eben auch mit einer zumindest nicht ganz unrealistischen Perspektive, dass das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Und das ist einfach totale Scheiße.
Klar, es ist, kann man auch nichts anderes zu sagen. Es ist einfach scheiße.
Ja.
Und ja, mich hat das nur interessiert, weil man natürlich auch bei dir immer so den Eindruck hat, dass du eigentlich ziemlich so optimistisch bist, so, trotz allem. Ich meine, und man merkt jetzt auch so bei seinen Freunden, dass man so, klar, manche sind vielleicht auch insgesamt eher so ein bisschen negativer, manche optimistischer. Es gibt Leute, die sind irgendwie erstaunlich krisenresistent, denen macht das relativ wenig aus, diese Angst, ihren Job zu verlieren. Andere macht das sehr, sehr viel aus. Und ja, da geht irgendwie, da gibt es keine. Da sind nicht alle gleich. So, oder, deswegen hätte mich das mal interessiert. Aber bei dir ist es schon so, insgesamt bist du eher ein optimistischer Mensch. Also du guckst eigentlich immer, so wenn was nicht klappt jetzt, dann denkst du, ach okay, so what's next?
Ja,
so.
Ich habe eher so eine Welpenmentalität. Ich stehe irgendwie auf und denke, oh, ist doch irgendwie alles ganz schön. Dann mache ich mir mal einen Kaffee, dann geht es irgendwie. Ja, ja, das ist ganz gut. Das bedeutet nicht, dass ich die großen Probleme, egal ob im Privaten oder im Rest der Welt, ignoriere. Ich bin mir dessen schon bewusst, aber die Grundverfasstheit ist ganz klar eine optimistische. Und das hilft natürlich sehr, klar. Also auch bei persönlichen Krisen, die nichts mit Corona zu tun haben, bleibst du dann erstmal am Laufen. So.
Ja.
Und machst halt weiter und denkst, es wird besser. Und die Antwort ist ja auch, es wird besser in der Regel.
Das ist auf jeden Fall die große Hoffnung. Und du hast dich ja dieses Jahr als super viel, wahrscheinlich mehr als die meisten oder vielleicht noch Nachrichtenjournalisten inklusive, aber mit Nachrichten beschäftigt.
Mhm.
Und es gab natürlich sehr viele negative.
Ja.
Aber wenn wir jetzt mal positive rauspicken, welche wären deine Highlights gewesen?
Naja, also das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass die wohl negativste Nachricht und die womöglich positivste Nachricht in diesem Jahr auf globaler Ebene sich gegenseitig bedingen. Also dass ausgerechnet das verhasste Corona den nicht minder verhassten Donald Trump schlussendlich erledigt hat. Das kann man ja durchaus als positives Fazit dieses Jahres mitnehmen. Erstaunlich trotzdem ja, dass jemand wie Trump ja, ich glaube, es sind mittlerweile rund 75 Millionen Wählerstimmen, die er trotzdem hatte. Das ist ein sensationelles Ergebnis und hätte bei den meisten anderen US-Wahlen dicke gelangt, um wieder Präsident zu werden. Das sollte uns und auch den Amerikanern eine Mahnung sein. und uns auch gar nicht so entspannt stimmen, was die Wahl in 4 Jahren angeht, aber das mal nur so am Rande. Also das ist auf globaler Ebene mit Sicherheit der Fall. Andere Dinge, also was ich generell feststelle, ist, dass die Gesellschaft, auch vor allem die jüngere Gesellschaft, ein viel größeres politisches Bewusstsein entwickelt hat. Also das war bestimmt vor 5, 6 Jahren in der Intensität noch nicht der Fall. Hat, glaube ich, auch sehr stark auch die Flüchtlingsbewegung mit initiiert. Dann natürlich, klar, die Klimabewegung. Mhm. Dass insgesamt die Welt und auch die Weltwahrnehmung viel politischer geworden ist. Viel mehr, als es früher war. Vor ein paar Jahren haben wir alle noch gemeckert, stimmt, und haben gesagt, die Jugend ist so unpolitisch, niemand interessiert nichts. Und das ist doch auch eine Erkenntnis, die speziell in diesem Jahr gewonnen wurde. Dieser Satz, stop making stupid people famous. Also in diesem Jahr ist doch nur wirklich das Motto, start making clever people famous. Denn jeder von uns kann an einer Hand 5 VirologInnen aufzählen. Mhm. Wir kennen plötzlich alle 16 Ministerpräsidenten. Also man kann doch wirklich ganz klar sagen, das ist doch das ganz klar das Jahr der Virologen, der Philosophen, der Wirtschaftsweisen, der Ministerpräsidenten, also
der ExpertInnen,
wir haben doch alle wirklich einen extremen Erkenntnisgewinn und auch einen deutlichen Wissens. Ich weiß nicht, was die ganzen VirologInnen machen, wenn dann irgendwann die Pandemie vorbei ist. Was machen sie mit ihren Podcasts? Gibt es dann irgendwie so, was macht Drosten? Drosten irgendwie seine Hits der Woche?
Ja. Das stimmt. Ich hatte noch überlegt, als sonst natürlich noch als Highlight natürlich die Entwicklung des Impfstoffs, also als das verkündet wurde. Mhm. Aber ich hätte sonst auch so Trump und Corona-Impfstoff entwickelt zu den 2 Highlights gezählt.
Ja, weil sich natürlich, ist ja auch klar, weil sich das ganze Jahr, also wenn du einen Jahresrückblick machst, kannst du sagen, so meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick. Corona an Trump, vielen Dank, das war der große Jahresrückblick. Tschüss. Okay. Also wenn man bedenkt, dieses Jahr hat angefangen mit brennenden Affen im Zoo in Krefeld und Leuten, die vor dem WDR-Gebäude standen und protestiert haben wegen des Songs Oma Umweltsau. Das war das größte Problem.
Das Oma Umweltsau.
Ja. Total. Oma Umweltsau. Ja. Das ist eigentlich aus Oma Umweltsau geworden. Das würde ich gerne mal wissen.
Ja. Du hast recht, ja. Das ist mir schon wieder völlig unehr. Genau, stimmt. Dann kam der März, dann schon der erste Lockdown und dann diese kleine Hoch- oder so, ja, nicht, ich würde nicht Hochphase sagen, aber dann gab es diese Monate, wo man so dachte, okay, jetzt war es eigentlich doch nicht so schlimm. Mhm. Und da auch wieder zum Thema, was wir am Anfang hatten, so dieses Naive, also auch habe ich selber auch an mir festgestellt, da dachte ich so, ja, und alle haben gesagt, die zweite Welle wird schlimmer und ich habe so gedacht, ja, vielleicht ja doch nicht. Mhm. Und das ist natürlich auch genauso eingetreten wie. Jetzt ist die zweite Welle doch wieder super schlimm und Lockdown. So, und dann ist das ja eigentlich zu Ende.
Dann ist das ja.
Dazwischen noch Amerika, natürlich.
Also, genau. Amerika und natürlich all die Dinge, die so nebenbei passieren. Ne? Also der Trump ist ja auch so ein unglaublicher Aufmerksamkeitsabsorber, der in den Monaten, speziell in diesem Jahr, in denen er Wahlkampf betrieben hat oder dann halt einfach, nachdem er die Wahl jetzt nun schon, also gefühlt ungefähr jetzt 38 Mal verloren hat, seit Anfang November, dann immer noch sich gewehrt hat. Er zog ja immer die ganze Aufmerksamkeit auf sich und hat auch ein bisschen den Blick auf den Rest der Welt verstellt, der natürlich genauso schlimm war, wie er immer schon gewesen ist. Wenn du dann halt einfach innerhalb von einer Woche siehst, dass im Iran ein Blogger hingerichtet wird, dass in China eine Gesichtserkennungssoftware entwickelt wird mit Huawei, die Uiguren erkennt, damit man sie noch schneller in Konzentrationslager sperren kann. Du hast Moria, was nach wie vor ein Riesenproblem ist. Also was da alles so links und rechts noch los ist, Aserbaidschan und Armenien, du denkst ja immer nur so, mein Gott, und da habe ich jetzt unfairerweise noch ungefähr 40 Krisenherde spontan noch vergessen.
Mhm. Und, also Trump hat schon viele so verstopft, das stimmt. Das hat seine Freundin auch in dem einen Podcast gesagt. Und da habe ich so gedacht, ja, das stimmt total. Also auf einmal ist er weg und man sieht so viel mehr auch noch. Ja,
weil es auch die Popkultur des Elends ist. Also er hat ja bei all dem Drama und bei all den Verwerfungen und auch wirklich dem puren Elend, was auch in den USA ja derzeit noch mehr als sonst geschieht, er hat das Ganze aber so verpoppt. So, das ist alles irgendwie auch sofort auf so einem comichaften Niveau angekommen. Und da wir alle für Popkultur und Meme-Culture extrem empfänglich sind, blicken wir natürlich lieber darauf, weil es bei all dem Wahnsinn auch immer irgendwie funny ist, wenn man davor sofort so ein Meme zu dem Thema hat. Und das hast du natürlich zu Moria nicht an der Hand. Und auch nicht zum Iran. Sondern bei Trump, da gibt's halt immer lustige Bilder und es gibt ein lustiges Statement. Und man kann sich dann, und es sind sich ja auch alle einig, dass, also die Komplexität vieler Sachfragen, der muss man sich bei Trump ja nicht stellen, weil bei Trump ist Gut und Böse auch relativ einfach zu unterscheiden. Du hast halt einfach diesen orangenen Irren und dann wird ein Meme gezaubert aufgrund irgendeines Schwachsinns, den er wieder erzählt hat und dann sind sich alle einig. Das ist ja bei vielen anderen Themen in ihrer Komplexität so gar nicht möglich.
Ja, das stimmt natürlich. Es ist natürlich also für uns alle und die Welt besser, dass Trump weg ist. Aber irgendjemand hat mir auch letztens erzählt, also er war einfach so unfassbar. Also die Geschichten und Karikaturen und Witze, die man über ihn machen konnte, also da muss man seinesgleichen erstmal suchen. Also der da so eine Leinwand natürlich für bietet. Ne?
Ja, also. Wir werden ihn in gewisser Hinsicht auch vermissen, wenn er denn wirklich weg ist. Denn das kann ja Joe Biden ja so nicht liefern. Der ist halt dann einfach auch...
Nein,
also das kann man wir nicht haben, halt bei Trump haben wir halt einfach jeden Tag ein Kai Pirinha gekriegt und Biden ist halt maximal Weißweinschorle, wenn überhaupt. Da wird nicht viel passieren. So, ist ja auch ganz gut, aber dieses Land und wir auch brauchen ja auch ein bisschen Ruhe. Wir müssen eigentlich in so eine Desensibilisierungskammer oder wie das heißt. Das tut auch mal ganz gut.
Ruhe, okay. Ja, die Ruhe haben wir jetzt ja auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, wir nehmen jetzt diesen Podcast ja am letzten Tag vor dem harten Lockdown auf. Also ab morgen fährt ja wirklich alles runter. Und dann glaube ich, kommen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen zur Ruhe. Trotzdem, Christoph Arment, der auch hier schon im Podcast zu Gast war, hat letztens getwittert, wie viele Jahre war 2020 eigentlich?
Ja.
Da habe ich so an mich selber gedacht und mich gefragt, ob ich das Jahr eigentlich lang oder kurz fand. Wie ging es dir da?
Ja, am Ende doch sehr kurz.
Ja, mir auch so. Ja.
Am Ende fast genauso kurz wie alle Jahre oder zumindest so die letzten fünf. Also je älter man wird, desto kürzer kommen einem die Jahre ja vor. Ist ja ein beliebter Effekt. Mit Kindern ja sowieso noch mal mehr. Richtig lang war, glaube ich, die Phase während des ersten Lockdown. Das ist aber auch so eine ganz einfache, also es gibt ja so eine psychologische Konstellation, dass man neue Erfahrungen, wenn das Gehirn sie verarbeitet, dass sie einem immer länger vorkommen, speziell in der Rückschau. Weil so viele neue Eindrücke da sind. Deshalb kommt es einem speziell in der Nachbetrachtung immer so wahnsinnig lang vor. Aufs komplette Jahr gerechnet war es am Ende genauso schnell, wie es immer war. Was ich, und das ist vielleicht auch ein bisschen hoffnungsstiftend fürs nächste Jahr, was ich gesehen habe, als ich so den Fotospeicher durchging auf der Suche nach etwas auf dem iPhone, da blickte ich dann darauf, dann sah ich Fotos irgendwie in der Sonne, mit den Füßen im Wasser und offensichtlich bei einer sehr guten Zeit. Und das sind Fotos, die sind schon aus dem März. Will sagen, diese Verfassung wieder zu erreichen, also auch durch das Wetter und durch die persönliche Verfasstheit, da kommen wir schnell wieder hin. Das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein düsteres halbes Jahr durchstehen müssen und erst dann ist ein Silberstreif am Horizont, sondern diese Situation, in der alles heller und besser und wärmer und schöner wird, die wird schneller wieder eintreten, als wir das jetzt vielleicht gerade glauben. Das glaubt man natürlich nicht, wenn Silvester durch ist, weil der Januar ist halt einfach nur mal die beschissenste Zeit des Jahres. Es gibt nichts, worauf man sich freuen kann. Es gibt keine vorweihnachtliche Stimmung. Es gibt einfach nur, gut, in diesem Jahr nicht alte, matschige Böller, die man wegkehrt. Das fällt weg, ist auch schon mal schön. Aber es gibt vor allen Dingen ganz viele Rechnungen. Sehr viel Dunkelheit, sehr viel Regen und lange Fressen. Lange
Aber du sagst, wenn wir den Januar geschafft haben, dann geht's wieder
rauf. Ja, definitiv. Ja, im Februar ist natürlich auch noch kalt, aber dann blickt die Sonne schon durch und dann darf man auch schon langsam auf den März hoffen. Und im März hat man ja berechtigte Hoffnung darauf und ein Anrecht, dass man schon mal die ersten Frühlingstage kriegt. So.
Stimmt. Und dann feiern wir auch, feiern in Anführungsstrichen ein Jahr Post-Corona, also quasi. Und dann muss es bergauf gehen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich ganz viele Leute so dem Ende des Jahres jetzt so entgegensehen und alle so sagen so, 2021, da wird's besser. Da mache ich dann wieder irgendeine schöne Reise und mach diese Dinge, die ich jetzt doch irgendwie vermisse.
Du, es gibt auch viele Menschen, die sind mit genau diesem Gefühl immer noch HSV-Fans.
Okay, alles
klar. Also nächstes
die Hoffnung
Jahr. Nächstes Jahr. Ah, da geht's richtig ab. Ja.
Ja, gut, aber nicht nur HSV, ne?
Ja.
Also.
Ja, das ist richtig.
Aber ich weiß, was du meinst. Und Micky, wieso heißt dein Podcast jetzt eigentlich Apokalypse und Filterkaffee?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also, ich kann dir das nicht so genau sagen. Es ist wie bei vielen Dingen eine Art Bauchentscheidung.
Ich dachte, das ist mir irgendwo durchgerutscht. Ich habe fast alles gehört, aber ich dachte, irgendwo sagt er es. Und
nein,
das habe ich mir nicht.
Nein,
okay.
Nein, also es basiert natürlich ein bisschen auf dem Buch, das ich geschrieben habe vor 2 Jahren. Das ist ja eine Sammlung bereits erschienener Kolumnen im Stern plus ein paar neuer Texte für das Buch. Und letzten Endes geht es ja um mein ganz persönliches Gefühl, das tägliche und das allgemeine. Und das ist ja immer das ganz provinzielle, simple Dasein. Und das wird ja im Filter, also das manifestiert sich ja im Filterkaffee. Und das ganz große, globale, in dem Sinne ja dann auch endzeitliche. Und das ist natürlich die Apokalypse. Das sind ja die zwei Dinge, zwischen denen wir immer stehen. Es hätte auch Auslöschung und am Sack kratzen heißen können.
So, okay, auch das sind einfach Gegensätze.
Ja, ja. Ne, also wirklich das Kleine und das Simple und dann das ganz Große. Also Endlösung ist ein Begriff, der vielleicht jetzt nicht so besonders toll kommt bei so einem. Deswegen ist Apokalypse schon in dem Zusammenhang vielleicht auch der bessere Begriff.
Aber stimmt, es passt natürlich auch einfach super zu den Sachen, die du machst. Also du beschäftigst dich ja so mit den ganz alltäglichen Dingen eben genauso wie mit den Trumps und was weiß ich der Welt. So. Also genau. Dich interessiert beides so und du brauchst auch beides immer.
Ja, also Eindruck, ne? Ja, deswegen auch nochmal ein ganz, also nur weil ich das zwischenzeitlich sagte, dass ich gar nicht so viel davon gucke, aber ein ganz klares Plädoyer für das Trash-Fernsehen. Eine meiner persönlichen Lieblingssendungen ist ja, das ist natürlich keine Trash-Sendung, sondern eine hervorragende journalistische Arbeit, aber ich gucke ja wahnsinnig gerne Exklusiv und noch viel lieber Exklusiv Weekend mit Frauke Ludowig. Und da ist es ja, das ist für mich ja wie so eine Hundewiese, so eine intellektuelle. Mhm. So 10 Minuten den Wahnsinn der Welt abschütteln und einfach 10 Minuten da herumtollen und sich diesen ganzen Quatsch angucken, der natürlich banaler kaum sein könnte. Und dann aber doch in seinem tief sitzenden Ringen um Bedeutung und Identität und Wahrnehmung. Am Ende sind auch diese Figuren dort kaum anders als Armin Laschet bei Anne Will. So.
Ja, okay. Ja, okay.
Ja.
Mhm. Aber was ich mich noch gefragt habe, ist, also wenn Leute was über dich sagen, dann mögen dich immer alle total. Also
ja, das wird immer gesagt, aber das wird mir,
das
ist ja nett, dass das so,
nicht so.
Aber bei
doch,
Twitter spiegelt sich das nicht
alle.
Wieder.
Ja, Twitter. Ich habe das Gefühl, also ich weiß überhaupt nicht, wie du das schaffst, was zu twittern. Also ich meine, das sind ja nur, na gut, darf ich jetzt nicht sagen, aber Twitter
kaputte,
will ich jetzt mal
ja,
außen
doch.
Vor.
Ja,
ich weiß nicht, aber das ist alles. Ja. Also ich habe das Gefühl, Twitter ist eigentlich wie die aktuelle Staffel vom Sommerhaus der Stars.
Ja, also. das kommt dem sehr nah. Für mich ist Twitter immer wie so ein Raum voller Zugekokster, weil jeder ja sich selber nur labern hört und auch aufgrund der Zeichenanzahl auf Dialog ja auch nicht wirklich richtig abgezielt wird.
Das ist auf jeden Fall wenig Liebe auf Twitter, habe ich immer den Eindruck. Also
das
finde
ich sehr treffend. Ja.
Gab es denn schon mal Situationen, wo Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben, Micky, da hast du jetzt aber einen Witz gemacht, also da konnte ich nicht drüber lachen?
Ja, nein.
Also wo Leute wirklich sauer auf dich waren?
Ja, das passiert, also im Digitalen passiert das ja sowieso alle Nase lang, da schreibt ja irgendjemand, darüber kann ich nicht lachen, wo man sagt, ja, ist doch in Ordnung. So, im Persönlichen passiert das fast nie, es ist aber vorgekommen. Und dann muss ich zugeben, geht mir das in der Regel auch nahe. Also ich weiß, es gab einen Fall, da hatte ich eine, wie ich finde, wunderbare Formulierung gewählt. Also nach dem Motto, es sieht aus, als hätte es ein Schimpanse mit Down-Syndrom gemalt. So, jetzt war es aber zu dem Zeitpunkt so, dass eine Bekannte von mir gerade ein Kind mit Trisomie 21 geboren hatte.
Ja.
Und die schrieb gar nicht vorwurfsvoll, aber sie schrieb dann in so eine Facebook-Kommentarleiste, so nach dem Motto irgendwie, das mit dem Schimpansen hätte ich mir gespart. Und ich dachte so, ah, scheiße.
Klar, das.
Und das tat mir leid. Das tat mir einfach leid. Und das deshalb verzichte ich auf diese Formulierung. Ich kann aber nachvollziehen, warum andere, die in irgendeiner Art und Weise humoristisch tätig sind, weiter so etwas formulieren. Das finde ich übrigens auch total zulässig. Am Ende bleibt der Humor ja immer auch, wie bei allen Dingen im Leben, ja auch eine Ermessenssache. Das heißt, wenn du in irgendeiner Art und Weise nicht nur in Sachen Humor, sondern dich generell irgendwie äußerst, vor allen Dingen öffentlich, musst du ja immer in Kauf nehmen, dass du irgendjemandem oder irgendeiner Gruppe von Menschen, dass du sie beleidigst oder dass du sie verstörst. Und du musst ja selber abwägen, ist es mir das wert oder nicht? So, das ist ja immer Abwägungssache. Und in diesem Fall habe ich gesagt, das ist es mir nicht wert.
Nicht wert.
Genauso wie ich bei einer Formulierung, da ging es irgendwie um Autismus. Also ich habe ein, zwei Mal ein Beispiel gewählt, dass ich Menschen, die ich für gefühlsunbegabt oder die zumindest sich sehr gefühlsunbegabt geäußert haben, dass ich denen quasi so eine Art Autismus unterstellt habe. Woraufhin da natürlich, das hast du bei Twitter und Co. ja immer, dass irgendwelche Menschen sich dann fürchterlich aufregen und auch dich dann sofort mit Scheiße überkübeln. Aber es gibt auch ein paar, die in einem gewinnenden Ton sagen, pass mal auf, aus dem und dem Grund fand ich das nicht gut. Das sind natürlich auch genau die Menschen, bei denen man dann auch eher Lust hat, sich das anzuhören, die es in einem zugewandten Ton an dich heranbringen, wo du nicht sofort zumachst, weil du wirst irgendwie von 1000 Leuten beleidigt und du sagst, fickt euch, sondern du sagst, okay, ich höre mir das mal an. Oh ja, da habt ihr einen Punkt. Okay, ihr kämpft seit Jahren darum, dass Autismus und dass die Krankheit, die ihr habt, nicht gleichbedeutend ist mit Gefühllosigkeit und ihr seid keine Roboter und so. Ich verstehe das. Also ist das auch eine der Dinge, wo ich gesagt habe, okay, pass mal auf. Das ist, also ich habe doch andere Mittel handwerklicher Natur, um diesem Bild Ausdruck zu verleihen. Also verzichte ich künftig darauf.
Nicht auf die.
Aber nicht aus Angst, einen Shitstorm zu bekommen von der Öffentlichkeit, sondern weil ich das Gefühl habe, ich kann dieser Gruppe von Leuten einen Gefallen tun, wenn ich das anders formuliere.
Und das fällt dir nicht schwer eigentlich.
Das fällt mir nicht schwer. Genau. Ich wähle andere Sprachbilder und sie sind nicht schlechter als das. So.
Ja, Humor ist Ermessenssache, ja. Und also ich finde, das war ein gutes Beispiel. Das habe ich, ja, das versteht man total. Mir ist aufgefallen, bei mir, ich glaube, ich bin oft unfreiwillig lustig. Also ganz oft so bei Lesungen, da lese ich was vor. Das ist überhaupt nicht witzig gemeint. Die Menschen lachen auf einmal, ne?
Ja.
Und dann, also bei so jemand wie du jetzt, der das so ganz professionell macht, hast du das immer unter Kontrolle oder kommt das auch vor, dass du manchmal so denkst, wie, warte mal, warum lachen die jetzt? Das war doch gar nicht lustig. Oder weißt du das immer schon genau?
Leider weniger, als ich mir das manchmal wünschen würde, weil dieser überraschende Moment, dass Leute lachen, obwohl man etwas gar nicht lustig gemeint hat oder man, ist es dann auch so, dass du im Nachhinein dir auch noch nicht erklären kannst, warum gelacht wird oder verstehst du es, wenn du es rückblickend nochmal betrachtest und fällt dir das dann auf, warum die Leute gelacht haben oder sagst du danach, ich habe mir das jetzt nochmal, ich verstehe ja nicht, warum die lachen.
Doch, wenn ich es mir nochmal angucke, kann ich so ein bisschen verstehen. Aber nicht, die Reaktion an sich war unerwartet für mich.
Mhm.
Also,
ja.
ob du manchmal zum Beispiel einen Witz schreibst und dann findet es keiner lustig. Oder
ja,
also,
das kommt natürlich
auch umgekehrt.
Vor. Das kommt natürlich vor. Dann sind das natürlich alles Trottel. Das sind natürlich alles Trottel, die es nicht kapieren. Und künftig natürlich bitte woanders hingehen. Das ist ja klar. Also da liegt es am Publikum.
Okay. Ich habe mich gefragt, ob die Menschen so unkontrollierbar sind oder ich so unfreiwillig lustig, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Es hat mich nur interessiert, ob das bei dir eben auch vorkommt oder ob du genau weißt, wie du humoristische Reaktionen auslösen kannst. In meisten Fällen wahrscheinlich schon.
Ein Gefühl dafür kriegt man natürlich schon. Was ich gemerkt habe, auch natürlich anhand von Twitter oder auch irgendwelchen Kabarettsendungen, die ich übrigens noch unlieber gucke als Trash-TV, weil es ja noch berechenbarer ist, was da passiert, ist ein klares Feindbild. Also das habe ich schon gesehen. Ist übrigens nicht unbedingt etwas, was ich zwingend selber immer praktizieren würde, aber ich sehe, das ist etwas, was offensichtlich sehr erfolgversprechend ist, wenn es ein klares Feindbild gibt. Und da muss der Gag noch nicht mal besonders gut sein. Das hat aber dann damit zu tun, dann gibt es dann eher den Haltungsapplaus, weil man mal wieder so toll Stellung bezogen hat gegen irgendjemand, den irgendwie alle scheiße finden. Und da muss der Gag handwerklich noch nicht mal besonders gut sein. Finde ich persönlich gar nicht so wahnsinnig interessant, diese Form von Humor. Ich betreibe es natürlich trotzdem auch immer wieder, weil es mir dann auch in dem Moment durch den Kopf geht und es dann auch irgendwie raus muss. Zählt aber nicht zu den persönlichen Glanzstücken, wo ich sagen würde, ja, da habe ich aber jetzt mal wirklich einen ins Schaufenster gestellt. Ich finde eigentlich immer viel schöner Betrachtung, muss nicht mal ein Gag sein, aus der Kategorie, wo man immer selber an seinem hohen moralischen Anspruch scheitert. Weil das auch eigentlich die menschlichste Ausprägung ist, dass man Dinge auch in diesem Falle ausstellt, in denen man selber an den eigentlichen oder eigenen moralischen Ansprüchen scheitert, regelmäßig. Dann finde ich es wirklich interessant. So, man weiß, wie es geht und man hat einen ganz klaren Auftrag an sich und die Gesellschaft und sagt, so ist es. Und dann merkst du 2 Minuten später, du hast selber schon wieder die eigene Marke gerissen.
Ja, okay. Also, wenn man so seine eigenen menschlichen Fehler quasi mit rein reflektiert, so, ne? Micky, wir müssen leider schon fast zum Ende kommen. Deswegen widme ich mich noch mit dir dem Thema Zukunft und 2021. Ja. Und ich würde dich fragen, welche Schlagzeile möchtest du 2021 nicht mehr lesen?
Oh Gott.
Oder welche möchtest du lesen?
Also welche ich nicht mehr lesen will, ist wahrscheinlich sowas wie Edeka Klopapier ausverkauft.
Damit bist du durch.
Bitte nicht mehr lesen. Okay. Möchte auch nicht lesen, Trump tritt 2024 wieder an. Das ist jetzt fix, das möchte ich auch nicht lesen.
Okay.
Es gibt ganz viele Begriffe, die ich einfach nicht mehr lesen will. Ich will diesen Scheißbegriff Brennglas nicht mehr hören, vulnerable Gruppen lesen. Ich will auch im Supermarkt nichts mehr von Korbpflicht hören. Auch ein Wort, das nur im Jahr 2020 Gültigkeit hat. Was würde ich gerne lesen? USA, Corona-frei, dann kann ich mal wieder nach New York. Da würde ich gerne mal wieder hin, da habe ich Bock drauf. Ich würde gerne mal wieder nach New York oder London. So, das sind also ganz klare Reiseziele, die ich gerne mal wieder ansteuern würde, weil es so tolle Städte sind. Selbst Amsterdam, mir würde ja schon Amsterdam reichen, was auch so eine fantastische Stadt ist. Übrigens 3 Städte, die sich alle irgendwie ähnlich sind, nur in ihrer Größe unterschiedlich. Aber was ich gerne lesen würde, ja, ich glaube, ganz billig und banal. Also, ne, die ganze Welt ist Corona-frei. So. Damit sie Platz macht für die nächste Pandemie. Also in dem Moment hörst du schon wieder aus irgendeiner, ich werde jetzt keinen Ort nennen und schon gar keinen in China, aber dann hörst du plötzlich auf den Bahamas, hat irgendein Schwimmschwein angefangen zu husten und dann
alles geht wieder von vorne los. Okay, also, nein,
toll.
Lass uns in diesen positiven Schlagzeilen verharren.
Ja.
Am Ende, das ist auf jeden Fall schöner. Und ansonsten wünschst du dich wahrscheinlich 2021 auch erstmal wieder in ein Fußballstadion, das könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, mir reicht schon eine wilde Wiese, auf der ich selber erstmal wieder spielen darf.
Okay, alles klar. Ich bin ganz optimistisch, dass wir das alles irgendwie hinbekommen. Und eine Sache habe ich noch, Micky, für dich. Und zwar zur Zukunft. Ich bin ja großer Horoskope-Fan. Das Beste ist natürlich das Vogue-Horoskop.
Natürlich.
Natürlich, das weißt du ja, denke ich mal.
Völlig klar.
Und also ich habe mir auch mal deins rausgesucht, das ist leider jetzt noch nicht aus der Vogue, sondern aus der L. Also und du bist, wenn das richtig ist, Krebs, ne?
Ja, das stimmt.
So, also dein Horoskop lautet dann einfach loslassen. 1 Schritt vor, 2 Schritte zurück. Schuld daran war der Saturn, der 3 Jahre im Steinbock verharrte. Das klingt ein bisschen pervers,
aber interessant,
steht dir so. Und sie daran hinderte, das zu tun, was sie wirklich wollten. Jetzt, da er weitergezogen ist, wartet allerdings auch eine Welt auf sie, die sich stark verändert hat.
Aha.
Doch auch wenn sich scheinbar weniger Möglichkeiten bieten, sind sie es, die wählen. Diese zurückgewonnene Entscheidungsfreiheit macht sie stark und eröffnet ihnen die Möglichkeit, ihre gegenwärtige Situation hinsichtlich ihrer Vorstellung zu überprüfen. Sie werden merken, dass es an der Zeit ist, loszulassen. Sich von Träumen, Dingen und Menschen zu verabschieden, die ihnen nicht gut tun. Der Wunsch nach einem Bruch mit der Vergangenheit manifestiert sich zur Sonnenfinsternis am 10. Juni.
Aha, toll.
Ich weiß nicht, okay. Ist jetzt gar nicht so positiv irgendwie.
Ich bin doch schon geschieden, also, was soll ich denn noch alles machen?
Also wenn du noch irgendwelche Altleisten hast, kannst du die 2021 loslassen. Dein Glücksmonat ist März.
Oh,
und,
toll.
Das musst du dir merken, das ist auch wirklich dann der Monat, in dem ein Jahr Corona vorbei ist und hoffentlich alles besser wird. Micky, ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast warst. Es ist mir eine Freude und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann auch mal spätestens in deinem Glücksmonat März vielleicht in echt mal sehen.
Ja, das wäre doch eine gute Idee. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das würde mich auf jeden Fall freuen und ich kann nur jedem auch deinen Podcast empfehlen. Ich höre den regelmäßig, der macht auch sehr viel gute Laune und
Du sollst ja gerne demnächst dann einfach auch dort mal zu Gast sein, wenn ich dich hier offiziell nochmal einladen darf.
Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Micky Weisenherz.
Das war Sollzustand mit mir, Nora Gantenbrink. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand@ruwald.de. Sollzustand ist eine Produktion des Ruwald Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.